Natürlich, es ist eine große Herausforderung, ja, aber es ist auch eine große Chance. Auch in Bezug auf das eigene Geschäftsmodell, sich die Frage zu stellen, unter diesen ganzen Gegebenheiten, wird es mich mit diesen ganzen Rahmenbedingungen in 10 Jahren noch geben? Was muss ich umstellen oder was muss ich noch tun?
Global Goals. Ausblicke in eine nachhaltige Zukunft mit Carmen Jeitler.
Herzlich willkommen heute bei uns im Global Goals Podcast ist Daniela Terko zu Gast, Direktor und Prokuristin bei der BDO in Österreich. Als international tätiges Unternehmen berätst du Wirtschaftstreibende bei den Themen Wirtschaftsprüfung, prüfungsnahe Dienstleistungen, Steuer, wirtschaftsrechtliche Beratung und Advisory Services. Und du bist Expertin für die Erstellung und Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten. Und ich freue mich schon, dass du uns heute spannende Einblicke in dein Arbeitsumfeld geben wirst. Starten wir gleich rein, liebe Daniela. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast.
Danke, danke für die Einladung. Also das ist für mich heute sozusagen das erste Mal, dass ich einen Podcast aufnehme. Also insofern auch eine neue Erfahrung und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Wunderbar, na schön. Daniela, legen wir einfach gleich los. Kennenlernen, Frage, erzähl was von dir als Person. Ich finde es immer ganz spannend, wie man in den Bereich kommt, in dem man dann tätig ist. Was hat dich dorthin geführt, wo du heute bist?
Ich bin geboren und aufgewachsen in Sarajevo. Habe dann meine Matura in Zagreb gemacht und bin direkt nach der Matura zum Studium nach Österreich gekommen und ja, bin schlicht und einfach da geblieben, war an der WU Wien bzw. London School of Economics und direkt nach dem Studium bin ich zu BDO gekommen, habe dann bei der BDO als Associate begonnen und bin de facto im Unternehmen groß geworden. Also karrieretechnisch. Ich verantworte derzeit 2 Bereiche sozusagen im Unternehmen. Einerseits die Tax Compliance, weil ich so vom Beruf Steuerberaterin bin. Und andererseits das Thema nicht finanzielle Berichterstattung. Ja, darüber hinaus bin ich Mama von 2 Buben. Irgendwie, ich habe alles so ein bisschen parallel gemacht. Also Karriere, Kindererziehung, Weiterbildung. Ja.
Und dieser Bereich, also Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, warst du immer schon ein Zahlenmensch grundsätzlich?
Ja, also man kann schon sagen, ja, das bin ich schon immer gewesen, wobei, also fairerweise muss ich auch dazu sagen, also das hat sich irgendwie auch teilweise zufällig ergeben. Ich habe dann an der WU Wien für mich erkannt, okay, dass mir das Thema Zahlen, Buchhaltung, Steuerlehre und so weiter sehr gut liegt, ja, und habe das dann einfach konsequent verfolgt und bin dann in der Steuerberatung beziehungsweise Wirtschaftsprüfung dann auch gelandet.
Sehr gut. Und wir haben dich ja auch aus einem speziellen Grund eingeladen. Also ich meine, du würdest schon auch in das SDG 5 passen natürlich, Vereinbarkeitsthemen, Mama, Frau in einem doch noch sehr männlich dominierten Bereich. Ja. Aber du bist auch im Bereich der Nachhaltigkeit tätig bei euch im Unternehmen.
Ja, also das Thema Nachhaltigkeit ist sehr vielfältig. Ja, das ist natürlich, das hat auch damit zu tun, also das bis zu einem gewissen Grad auch das, was du gerade angesprochen hast, also Vereinbarkeit von Beruf und Familie insbesondere, bei Frauen ist natürlich auch ein Aspekt sozusagen und auch in einem Bereich, der sehr stark männerdominiert ist, also sprich Diversity und Co. Aber darüber hinaus, also ich habe mich immer für Themen wie Soziales und Umwelt interessiert und seitdem das Thema sozusagen in Österreich präsent ist, eben seitdem es das Gesetz zum Thema Nachhaltigkeit gibt, das ist das sogenannte Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz, habe ich mich dann aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt, habe das auch beruflich und privat dann auch verfolgt. Und jetzt durch die regulatorische Entwicklung in den letzten 2 Jahren hat das Thema zunehmend an Bedeutung gewonnen. Und jetzt kann man sagen, ist das fast das Thema Nummer 1.
Du bist Expertin in dem Bereich für Nachhaltigkeitsberichte bei euch im Unternehmen.
Genau. Also ich bin für das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung bei uns im Unternehmen zuständig. Und ja, also dass ich mich rechtzeitig mit dem Thema auseinandergesetzt habe, beziehungsweise auch dieses Gefühl hatte, irgendwann einmal wird schon wichtig sein, das hat natürlich auch immens dazu beigetragen.
Vielleicht jetzt einmal für die breite Masse, die vielleicht eben gerade in kleineren unternehmerischen Segmenten noch unterwegs ist, was ist denn ein Nachhaltigkeitsbericht? Kannst du da einfach nur kurz mal das Briefing geben, was man sich darunter vorstellen kann?
Ja, also so ganz vereinfacht gesagt, ja, ein Nachhaltigkeitsbericht ist aus meiner Sicht das Spiegelbild der Leistungen eines Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte beziehungsweise Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Also das ist sozusagen ganz, ganz vereinfacht gesagt. Also da geht es um die Themen Umwelt, eigentlich Soziales und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.
Also eigentlich eher auch genau die Themenbereiche, die wir in der Agenda 2030, also in den SDGs, behandeln in den verschiedenen Ebenen. Ab welcher Größenordnung siehst du, dass die Nachhaltigkeitsberichte gemacht werden oder werden müssen? Also es gibt ja quasi Freiwillige auch.
Genau. Also derzeit sind wir mit einem Gesetz konfrontiert, das sozusagen nur Public Interest Entities dann dazu verpflichtet, dann eine nicht finanzielle Berichterstattung aufzustellen. Aber das wird sich bald ändern. Also wir sind mit der Direktive konfrontiert, die im April 2021 gekommen ist und die nicht finanzielle Berichterstattung komplett neu regelt, beziehungsweise auch die neue Beine stellt. Und es werden dann darüber hinaus auch große Gesellschaften in Österreich von dieser Berichtspflicht umfasst sein. Nur damit alle, die uns hören, dann sich das vorstellen können. Also derzeit sind circa 100 Unternehmen berichtspflichtig und ab 2025, ab dem Geschäftsjahr 2025, werden es mehr als 2000 sein, österreichweit. Mhm. Also das ist natürlich eine immense Steigerung.
Ein großer Zukunftsmarkt.
Genau.
Was sind denn die Punkte jetzt auch wieder auf kleiner Ebene gemeint? Was sollte beachtet werden, wenn du sagst drei Punkte, damit ein Unternehmen hier ein positives Rating bei diesen Corporate Sustainability Reports auch erreichen kann?
Naja, also wenn du sagst jetzt drei Punkte, also erstens auf jeden Fall ein klarer Zusammenhang zwischen Unternehmens- bzw. Nachhaltigkeitsstrategie, Maßnahmensetzung und Leistungsmessung. Darüber hinaus natürlich eine nachvollziehbare Nachhaltigkeitsziele und deren konsequente Verfolgung. Und drittens, also was auch ganz wichtig ist, also Vollständigkeit der Informationen und aus meiner Sicht auch ganz wichtig, eine externe inhaltliche Prüfung der veröffentlichten Nachhaltigkeitsdaten.
Damit das einfach auch glaubwürdig ist.
Genau.
Dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja immer so ein ganz, also mittlerweile auch schon sehr umstrittener Begriff, weil das ist irgendwie alles und nichts. Was kannst du, wenn du sagst, du nimmst diesen Segmentbogen einfach und schaust auf die letzten Jahre zurück, welche Entwicklung siehst du in diesem Themenkomplex?
Naja, also schau, das Thema hat natürlich durch regulatorischen und sozialen Druck deutlich an Bedeutung gewonnen. Ja, wir sind natürlich auch zunehmend mit einem erhöhten Informationsbedarf seitens Banken, Förderstellen und Investoren konfrontiert. Ja, die Banken sind auch selbst berichtspflichtig. Das heißt, sie sind auch verpflichtet, diese Informationen von den Kunden einzuholen. Teilweise kann man keinen Förderantrag stellen, ohne dass es ESG-Kennzahlen gibt. Und die Investoren setzen sich auch mit dem Thema sehr stark auseinander und treffen auch dementsprechend ihre Entscheidungen. Was wir auch beobachten, ist auch eine zunehmende Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Faktoren in den Investitionsentscheidungen von Unternehmen selbst, ja. Und wir nehmen auch sehr stark wahr, quasi ein gesteigertes Bewusstsein für die unternehmerische Verantwortung. Also da werden dann auch die Unternehmen zunehmend mehr in die Verantwortung gezogen. Was tut das Unternehmen oder was tut sie eben nicht?
Verstehe. Wenn man jetzt so in den Entwicklungsprozess hineingeht, wie kann man sich das konkret vorstellen, das Unternehmen, wenn man jetzt mit euch zusammenarbeiten würde, um einen Bericht erstellen zu können, was brauche ich denn dann, beziehungsweise wie schaut dieser Entwicklungsprozess aus, bis ich dann am Schluss in meinen Händen, also wenn es physisch ist, in meinen Händen den fertigen Bericht halte und wie sind die Steps dazwischen, was braucht es da am Weg?
Jetzt sozusagen, also Step Nummer 1 ist natürlich eine Status-Quo-Analyse, ja. dass man schaut, also oft sind sehr viele Daten im Unternehmen vorhanden, ja, und das wird oft auch unterschätzt, ja, dass man schaut, okay, wie schaut die Unternehmensstrategie aus, wie ist die Datenlage, welche Daten sind vorhanden und was kann man mit diesen Daten machen, wie sind die Prozesse dann aufgesetzt, wie läuft die grundsätzlich die Kommunikation im Unternehmen in diesem Bereich ab, ja. Dann geht es oft im zweiten Schritt oder der Schritt Nummer zwei wäre dann Analyse der wesentlichen Themen im Unternehmen. Damit wir jetzt nicht sozusagen über alles und nichts berichten, geht es darum, einfach die wesentlichen Themen für das Unternehmen zu identifizieren, je nachdem, wo das Unternehmen tätig ist, welche Branche und etc. Dann geht es natürlich auch darum, mit den Daten, die schon da sind und mit dem, was noch generiert wird, eine Ableitung von unternehmensspezifischen Kennzahlen zu schaffen. Dann im nächsten Schritt geht es um die Leistungsmessung und Ableitung von Entwicklungsperspektiven, weil das ist auch ganz wichtig. Und zum Schluss erstellen wir geht es in die Berichterstellung, quasi dass ein kompakter und auf das Unternehmen zugeschnittener Nachhaltigkeitsbericht dann erstellt wird.
Kommen da jetzt Unternehmen, die wirklich, also wie kann man sich das vorstellen? Sind die meisten, die sagen, ich meine das jetzt ernst, ich will das angehen, ich will da was tun? Oder ist es schon auch so ein Feigenblatt-Ding, ich muss mich irgendwo reinwaschen und muss jetzt da was tun? Oder ist das unterschiedlich?
Naja, das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, ja. Aber es sind zunehmend immer mehr Unternehmen, die sich aus Überzeugung mit dem Thema dann auseinandersetzen, die auch in diesem Bereich eine immense Chance für sich sehen. Weil natürlich, es ist eine große Herausforderung, ja, aber es ist auch eine große Chance, auch in Bezug auf das eigene Geschäftsmodell, sich die Frage zu stellen, unter diesen ganzen Gegebenheiten, wird es mich mit diesen ganzen Rahmenbedingungen in 10 Jahren noch geben? Was muss ich umstellen oder was muss ich noch tun? Weil schau, wir sind mit einem Klimawandel konfrontiert, das ist unbestritten. Ja, das heißt, also, das wirkt sich natürlich auch auf unternehmerische Tätigkeit aus. Und jede ist gut beraten, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und sich zu fragen, unter diesen Rahmenbedingungen, wenn sich der Trend fortsetzt, ja, wie schaut's mit meinem Geschäftsmodell aus? Ist das resilient genug? Also, jede ist gut beraten, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wenn wir dann auch an das Thema Soziales denken, das Thema die neue Arbeitswelt, ja, wir sind natürlich auch mit einem Arbeitskräftemangel konfrontiert.
Yeah, yeah.
Was kann ich da tun, ja, wo kann ich da ansetzen? Das sind auch natürlich Nachhaltigkeitsthemen.
Yeah, yeah,
und natürlich auch in der Governance, also in der Unternehmensführung, ja. Wie ist meine Unternehmensstrategie oder wie schaut die Governance bei mir aus? Bin ich divers aufgestellt? Weil wir wissen auch, dass diverse Teams deutlich besser performen, dass deutlich mehr Innovationen entstehen. Also insofern zum Beispiel auch sich mit diesem Aspekt auseinanderzusetzen, lohnt sich auf jeden Fall.
Na, ich denke auch, dass die Frauenerwerbsquote ja gerade in Zeiten, wo wir so eine großen, nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräftemangel haben, ja ganz, ganz relevant ist und dass diese Themen sich ja auch sehr, sehr gut auswirken. Ja. Generell, wenn du sagst, dass das eben jetzt damit circa quasi ab 2024 dann, wenn die Richtlinie in Kraft ist, viel mehr Unternehmen verpflichtet sind, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen oder auch extern prüfen zu lassen, siehst du diese Entwicklung grundsätzlich positiv? Oder siehst du das schon auch, dass da eine Autonomie der Unternehmen ja auch geschwächt ist?
Na, also ich sehe, wie gesagt, also ich sehe die Entwicklung eigentlich positiv, ja. Und ich glaube, da macht es auch Sinn, jetzt ganz kurz, ja, über die Beweggründe der Kommission dann nachzudenken. Wie kam es überhaupt zu dieser neuen Regulierung? Was hat die Kommission dazu bewegt, ja? Und das sind wiederum auch aus meiner Sicht so 3 Punkte, ja. Wir sind natürlich mit einem gesteigertes Informationsbedürfnis seitens diverser Interessensgruppen konfrontiert, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Ja, dann geht es auch darum, die Vergleichbarkeit und Relevanz von Nachhaltigkeitsinformationen zu erhöhen. Und es geht natürlich darum, dass wir derzeit mit einem sehr eingeschränkten Kreis von Berichtspflichtigen konfrontiert sind. Eben, das sind noch 100 Unternehmen österreichweit. Und das hat natürlich auch die Kommission dazu bewegt, quasi eine neue Regulierung auf den Weg zu bringen. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel insbesondere mit Hinblick auf die Punkte Vergleichbarkeit und Relevanz, ist zum Beispiel die Verpflichtung zu externen inhaltlichen Prüfpflicht als sehr positiv hervorzuheben. Weil eine Prüfung der Nachhaltigkeitsinformationen durch einen oder eine Wirtschaftsprüferin gibt nicht nur Berichtsadressatinnen eine zusätzliche Bestätigung, ja, der veröffentlichten Informationen, auch bietet eine externe Prüfung Unternehmerinnen eine Chance, quasi Weiterentwicklungsbedarfe und Umsetzungsmaßnahmen zu identifizieren. Also insofern, also ich sehe das eigentlich recht positiv.
Also auch für die kleinen und Mittelunternehmen, die ja eh schon eigentlich selber an einer Überregulierung und sehr viel Bürokratie leiden, aber auch für die kann das eine Chance werden. Also die Herausforderung ist natürlich auch groß, weil es braucht natürlich auch zeitlichen Aufwand, ja, ne, innerhalb des Betriebes.
Ja, stimmt. Also da hast du absolut recht. Also kleine und Mittelunternehmen sind vermehrt mit Anfragen, man muss auch dazu sagen, seitens ihrer Lieferkette, ja, ja, betreffen die Nachhaltigkeitsdaten konfrontiert. Und natürlich, diese Anfragen gestalten sich in der Praxis als teils herausfordernd und sind oft nicht an die verfügbaren Ressourcen von KMUs ausgerichtet. Ja, aber ich sehe trotzdem darin auch eine Möglichkeit und auch eine Chance, ja, für die KMUs, insbesondere im Zusammenhang eben mit der Lieferkette, ja, weil je früher sich eine KMU mit der Thematik auseinandersetzt, desto besser wird sie dann ausgerüstet sein, auch für die Lieferketten-Thematik, weil eins muss allen klar sein, ja, in the long run, diese Berichterstattung, ja, wird de facto alle betreffen. Sobald eine KMU in einer Lieferkette drinnen ist, wird sie gezwungen sein, de facto dann die Nachhaltigkeitsdaten dann zu liefern. Und je früher man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ja, das kann natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil dann mit sich bringen. Weil es ist auch natürlich unbestritten, dann alle jene, die diese Daten aus irgendeinem Grund nicht liefern können oder wollen, werden natürlich Schwierigkeiten haben, in der Lieferkette drinnen zu bleiben.
Mhm. Generell, das Lieferkettengesetz ist ja doch sehr heiß diskutiert und es ist ja auch noch relativ unklar und schwammig formuliert, so wie ich das sehe, was das jetzt eigentlich bedeuten kann, oder? Welche Auswirkungen, ja, genau, das auf die österreichischen Betriebe hätte. Ich glaube, da ist noch sehr, sehr vieles offen. Rechnest du hier mit einer starken wirtschaftlichen Beeinträchtigung für die österreichischen Betriebe?
Naja, schau, also sozusagen, ich würde die wirtschaftliche Beeinträchtigung nicht als vordergründig sehen. Ich glaube, letztendlich ist es das Ziel von uns allen, ja, vereint gegen Umwelt- und menschenrechtsbezogene Verstöße vorzugehen und Transparenz in diesem Bereich zu schaffen. Und weißt du, eins, da muss man auch dazu sagen, also vor allem mit Hinblick auf das Risikomanagement heimischer Betriebe ergibt sich durch den Richtlinienvorschlag auch eine Chance. Ja? Mhm. Zum Beispiel wird durch die geplante Regulierung auch die Widerstandsfähigkeit von globalen Lieferketten auf den Prüfstand gestellt und davon abgeleitete Adaptionsmaßnahmen können dann seitens der Unternehmerinnen auch rechtzeitig getroffen werden. Also es ist natürlich eine große Herausforderung, das ist unbestritten, aber nochmals, also ich sehe es auch wirklich auch als eine große Chance. Und ja, man muss auch dazu sagen, also die KMU sind nicht nur durch die Thematik der Lieferkette mit Nachhaltigkeitsdaten konfrontiert, sondern auch, wenn es um die Fragen der Finanzierung bzw. Förderung geht. Dadurch, dass die Banken natürlich selbstberichtspflichtig sind, sind sie auch verpflichtet, auch diese Informationen auch von einer KMU einzuholen. Ja. Und die werden natürlich, ihre Risikosysteme werden darauf ausgerichtet, teilweise darauf ausgerichtet sein, wie gut sind diese Informationen vorbereitet oder nicht. Und dementsprechend kann die Finanzierung teurer oder günstiger sein.
Und damit hat das auch einen ökonomischen Sinn dann auch für das Unternehmen. Wenn wir jetzt schauen, diese drei Teilbereiche, ja, da ist ja der ökonomische Aspekt, ist ja immer der, der am intensivsten eigentlich im Vordergrund betrachtet wird. Wenn man aber dann auf die anderen zwei Dimensionen, die ja in dieser Agenda 2030 relevant sind, ökologisch und in den sozialen Bereich schaut, wie könnte man das jetzt noch stärker hervorheben, beziehungsweise was kann die Politik dazu beitragen? Ich selber bin ja der Meinung, dass da unglaublich viel auch an Wertschöpfung steckt. Ja, das ist ja eigentlich heute, wir müssen das jetzt neu betrachten, das ist jetzt quasi nicht ein folkloristisches, wir kümmern uns ein bisschen um etwas, sondern da drinnen steckt ja, wie du sagst, eben egal ob es um Förderwesen geht, ob es um Finanzierungen geht, auch sehr, sehr viel an Materie, an materiellen, an finanziellen Mitteln. Was könnte man da tun, damit das irgendwie mehr zum Thema gemacht wird?
Naja, schau, wie die Nachhaltigkeit selbst, ja, sollten auch diese drei Teilbereiche nicht als für sich allein stehen, sondern als zusammenhängend verstanden werden. Durch die neue Berichterstattung kommen auch die Standards für die nicht finanzielle Berichterstattung auf europäischer Ebene. Und die umfassen natürlich alle drei Teilbereiche, ja. Das heißt, die Unternehmen werden künftig auch über alle drei Teilbereiche berichten müssen, ja, und Daten bereitstellen müssen. Also insofern glaube ich, dass nicht nur das Thema Umwelt dann präsent sein wird künftig, sondern genauso auch das Thema Soziales und das Thema Governance. Und ich muss auch dazu sagen, also die neue Regulatorik hat überhaupt einen Schwerpunkt, und zwar das ist die Governance, die Unternehmensführung. Und wenn wir jetzt an die Politik denken, ich meine, wir haben auch jetzt eine ökosoziale Steuerreform, oder wir sind mit einer ökosoziale Steuerreform konfrontiert, und somit kommt es zu einem noch klareren Konnex zwischen monetären und nachhaltigkeitsspezifischen Aspekten unternehmerischer Tätigkeit. Weil wenn wir an die CO2-Bepreisung denken, also da wird quasi, also sozusagen, also so ein monetärer Aspekt genau mit einem Nachhaltigkeitsaspekt dann verbunden.
Ja, richtig.
Also da hat die Politik auch schon einen Schritt, wenn ich das so sagen darf, in die richtige Richtung gesetzt, dass man sagt, okay, je höher der Verbrauch ist, ja, desto mehr muss gezahlt werden, de facto.
Ja. Wenn du jetzt noch zurückschaust, die letzten Jahre, ich meine, wir stolpern ja quasi als Wirtschaft so von einer Krise in die nächste. Hat sich, also auch durch die Corona-Pandemie, jetzt sind wir in dem Energiethemenbereich drinnen. Was hat sich bei euch im Unternehmen verändert? Wie hast du diese Zeit wahrgenommen in dem gesamten Arbeitsweltumfeld?
Naja, schau, die Corona-Pandemie war definitiv für alle sozusagen sowohl im beruflichen als auch im privaten Konnex eine große Herausforderung. Und die hatte natürlich auch große Auswirkungen auf etliche Nachhaltigkeitsbelange von Unternehmen. Ja, zum Beispiel, wenn ich an die sozialen Aspekte denke, die Liberalisierung von Homeoffice-Regelung ist zum Beispiel aus meiner Sicht als besonders relevant zu beschreiben. Also wir sind jetzt nach der Corona, oder die Pandemie ist noch nicht vorüber, aber die Corona-Pandemie hat definitiv auch eine neue Arbeitswelt mit sich gebracht. Also neue Arbeitswelt unter Anführungszeichen, ja. Wir waren dann sozusagen teilweise gänzlich auf eine online umgestellte Meetingstruktur dann ausgerichtet. Das hatte natürlich auch eine große Auswirkung auf den ökologischen Footprint von Unternehmen, ja, durch beispielsweise Vermeidung von Flügen oder Autokilometern. Und wenn wir an die ökonomische Nachhaltigkeitsperspektive denken, hat die Pandemie gezeigt, wie wichtig es ist, die Resilienz globaler Lieferketten dann sicherzustellen. Also das ist sicherlich auch von der ökonomischen Seite dann als besonders relevant dann einzustufen.
Wenn du schaust auf die Jugend von heute oder deine eigenen Kinder, was würdest du denen raten, was sie bei ihrer Berufswahl oder in welche Felder sie gehen, besonders beachten sollen, wenn du einfach auf deinen Lebensweg zurückschaust?
Naja, schon, ich glaube, es geht darum, das zu machen, was einem liegt, ja, und wo man das Gefühl hat, dass das für einen passt. Da bin ich vielleicht ein wenig naiv, aber irgendwie so auch irgendwo eigene Träume zu verfolgen. Mhm. Also ich glaube, das ist dann auch ganz, ganz wichtig, ja. Und ich muss, wie gesagt, also am Anfang habe ich das auch gesagt, also bei mir hat sich das irgendwie zufällig ergeben und ich habe sehr viel auf Intuition gesetzt. Ja, das hat sich dann einfach für mich gut angefühlt und ich habe es dann einfach gemacht. So quasi ist das, also fühlt sich das gut an, ja, taugt mir das, passt das, ja. Und ja, und das dann einfach konsequent dann verfolgen.
Du bist ja bei der BDO schon quasi direkt seit deinem Studium. Ihr habt 160 Unternehmenssitze circa weltweit. Wenn es nicht Österreich geworden wäre, sondern du gesagt hättest, du gehst nochmal woanders hin, was hätte dich fasziniert?
Aus meiner Sicht Zürich. Wenn ich sozusagen nicht in Wien geblieben wäre, die zweite Option wäre auf jeden Fall Zürich, ja. Und vielleicht dritter London, weil ich dort auch studiert habe und die Stadt ist auch sehr faszinierend. Ja, also die zwei Städte.
Sehr gut. Du kommst ursprünglich ja aus Bosnien, also Sarajevo.
Ja, genau.
Was ist Österreich für dich heute?
Eigentlich meine Heimat.
Dein Zuhause.
Muss ich sagen. Mhm. Ja, genau, mein Zuhause. Weil nach der Matura bin ich nach Wien gekommen, bin auch da geblieben. Die Kinder sind auch da zur Welt gekommen. Also es ist definitiv mein Zuhause.
Was wünschst du dir, wenn du jetzt einfach einen Wunsch dazu zum Schluss, einen Wunsch dir ans Christkind, an die Politik, was würdest du dir wünschen? Was sollte sich ändern? Was sollte man optimieren? Was wäre dir für die Zukunft wichtig?
Was wäre mir wichtig? Ja? Dass meine Kinder in einer Welt aufwachsen, die einfach nachhaltig ist. Und nachhaltig im Sinne, dass es nicht nur sozusagen um diese ökologische Komponente geht, sondern um eben auch diese soziale Komponente. Ja, einfach eine nachhaltige Welt wäre mir für meine Kinder und für mich wichtig.
Danke vielmals. Ich glaube, das ist ein schöner Abschlusssatz. Nachhaltigkeit in der gesamten Breite. Danke, Sanila, für deine Zeit heute.
Danke auch.
Und hört auch nächstes Mal wieder rein bei unserem Global Goals Podcast. Danke vielmals, euer Wirtschaftsbund.
Global Goals. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Österreichischen Wirtschaftsbund.